Hallo, herzlich willkommen beim Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und heute habe ich das große Vergnügen und bin zu Gast in Berlin im Office von Stil vor Talent bei Oliver Kolecki. Wie viel davon ist eigentlich Glück und was hat man wirklich in der Hand? Diese Frage liegt bei Oliver Kolecki nahe, wenn man sich seinen Lebenslauf anschaut. Musik macht der heute weltbekannte DJ, Produzent und Labelbetreiber seit seiner Jugend. Damals hätte er nie gedacht, dass das mal sein Beruf werden könnte. Oder sollte ich vielleicht doch lieber sagen, Berufung? Mit seinem Track Mückenschwarm hat Kolecki nach langen Jahren des Musizierens im stillen Kämmerlein ein Signal in die Welt geschickt. Und es wurde gehört. Zuerst von Sven Feth und dann von vielen. Auf sämtlichen Dancefloors der Welt und als Release auf Cocoon. 30 Jahre war Oliver damals, als sein langjähriges Arbeiten Früchte trug und der Erfolg endlich an seine Tür klopfte. Und Tür ist auch ein gutes Stichwort, denn dann landen wir in der Assoziationskette bei Jim Morrison und The Doors. Jetzt fragst du dich sicher, was denn bitteschön die Doors damit zu tun haben? Nun, das wirst du schon bald erfahren, denn das ist unter anderem neben Sternwarten, Oldschool-Computern, Akasha und mexikanischen Stränden eines der spannenden Themen in diesem heutigen Podcast mit Oliver Kolecki. Welche Beziehung hast du zum Atari ST?
Naja, das weckt sofort Kindheitserinnerungen und meine ersten musikalischen Schritte. Ja, das ist der Computer, auf dem ich mit Musik angefangen habe. Das war in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, war das der erste ernstzunehmende Computer für den privaten Musikcomputer, für den privaten Bereich, weil der hatte MIDI-Anschlüsse und da konnte man MIDI-Keyboards oder andere Keyboards direkt anschließen. Das war vorher nicht möglich und da war er erschwinglich.
Und du hast dann schon richtig mit so einem Tracker-Programm, so Maximizer oder mit was hast du da?
Genau, Soundtracker hieß das Programm, das hatte 4 Spuren und sehr minimalistisch. Da konnte man auf einer Spur hat man das Schlagzeug gemacht, auf der zweiten Spur den Bass und dann hatte man nur noch 2 zur Verfügung, musste man sich echt überlegen, wie man das aufteilt. Aber ich hatte zum Glück einen sehr technikaffinen, ich habe immer noch einen sehr technikaffinen Vater. Der Personal Computer für zu Hause kam ja da gerade erst raus, das Internet gab es noch gar nicht. Und der fand das toll und der hat dann immer, wenn ein neuer Computer rauskam, es war vorher noch der C16 und der C64, und dann der Atari ST, der hat die dann einmal mit nach Hause gebracht und ich als kleiner Junge fand das natürlich dann auch toll.
Cool.
Dann die ersten Computerspiele, aber Computerspiele habe ich gar nicht so intensiv, auch, aber irgendwie, ich bin dann ziemlich schnell, habe die Musik entdeckt, die man auf dem Musik machen, auf dem Computer machen konnte und bin dann relativ schnell umgeswitcht zum Musik machen auf dem Computer.
Und da war wahrscheinlich beim Atari erstmal noch so die Challenge, so das Ding so bis ans Limit zu pushen, oder? Ich meine, dadurch, wenn du sagst, du hast ja nicht viel Spuren zur Verfügung gehabt und auch so, ja, trotzdem, wenn man mit so dem, was da ist, wenn das wenig ist, da erstmal alles auszuschöpfen. Ja. Da gibt es ja heute noch Leute in der Atari-Szene, die immer noch versuchen, die Kiste an die Grenzen zu pushen.
Ja,
so.
Also das war, ja, man hatte nicht viele Möglichkeiten. Ich bin da, ich war großer Beatles-Fan, bin da mit der Beatles-Plattensammlung meines Vaters aufgewachsen. Und meine ersten Sachen waren tatsächlich Lieder von den Beatles. Ich hatte das Notenbuch und meine ersten Versuche waren, meine eigenen Versionen von Beatles-Liedern nachzumachen. Also ich habe dann unter Hey Jude habe ich so elektronische Drums drunter gelegt und die Gesangsmelodie habe ich mit so einem Flötensound nachgespielt und die technischen Möglichkeiten waren begrenzt und man musste sich immer sehr drauf, man war sehr beschränkt und musste mit wenigen Mitteln versuchen hinzubekommen, möglichst viel zu machen.
Mhm, dafür hattest du aber einen schönen Sägezahn-Sound.
Ja, den gab es da, ja.
Wenn du sagst, du hast so Beatles-Stücke gespielt, also konntest du dann selber auch die Akkorde und so, das konntest du schon nachspielen oder hattest du, weil heute könnte man ja echt ganz easy so ein MIDI-Programm laden und dann irgendwie praktisch die MIDI-Spuren rein und dann würdest du nur noch die Instrumente austauschen. Aber das ging wahrscheinlich beim Atari noch nicht. Ne?
Das ging noch nicht und vor allen Dingen konnte ich konnte ja auch noch nicht Keyboard spielen.
Ah, okay.
Ja, mein Vater hat dann gemerkt, dass mir das anscheinend Spaß macht und ich konnte ihn dann mit 14, also kurz schon, das war schon simultan oder kurz später konnte ich ihn überzeugen, mir Keyboard-Unterricht zu bezahlen. Mhm. Und ich habe dann Keyboard-Unterricht genommen und spielen gelernt und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ganz am Anfang konnte ich noch nicht spielen und da habe ich die, hat man mit einer Maus, hat man so Kästchen hin und her geschoben und die an der richtigen Stelle in den Notenlinien hingesetzt und so seine Melodien gebaut und kreiert. Ja, genau. Spielen kam dann erst später.
Mhm. Aber praktisch so waren das so deine ersten musikalischen Unternehmungen, könnte
man sagen. Das waren die allerersten Schritte.
Und hat der Atari dann später nochmal, als du dann schon richtig produziert hast, hast du den nochmal eingesetzt oder ist das wirklich nur so ein Relikt von früher oder?
Nee, also der hat sich lange gehalten. Mhm. Das war allgemein in der Szene. Jeder hat mit dem Atari gearbeitet. Das war der Musikcomputer. Da gab es dann auch noch neuere Versionen und die konnte man auch erweitern. Und er hat sich relativ lange gehalten, bis dann irgendwann der PC rauskam, wie wir ihn heute kennen.
Ja, man vergisst das, das gab es ja zu der Zeit noch alles gar nicht.
Gab's also es gab Atari ST und einen Amiga gab es noch. Der hat das dann abgelöst, der war leistungsfähiger und man hat viel mehr Möglichkeiten gehabt. Und den habe ich dann noch lange gehabt, den Atari ST, also als Andenken im Keller, im Karton. Mhm. Aber der ist bei irgendeinem Umzug ist er verloren gegangen. ich habe ihn dann nicht mehr eingesetzt. Ich habe noch gern zurückgedacht an ihn, aber ich war dann auf PC und arbeite nach wie vor heute mit dem PC.
Zu deinem Arbeitsprozedere, so wie du arbeitest, da kommen wir ein bisschen später. Lass uns vielleicht noch ein bisschen, das waren wir in deiner Kindheit, ich will jetzt nicht zu lange in der Vergangenheit rumwurschteln, aber vielleicht ganz kurz, weil du hast gerade schon gesagt, so dein Vater hat irgendwie Beatles gehört, so, weil es ist auch immer interessant, was die Leute so für einen Background haben, mit welcher Musik sie sozialisiert worden sind. So, was war sonst noch so, was waren so die Sounds, mit denen du groß geworden bist, die dich geprägt haben?
Das war dann so Elektropop. Pet Shop Boys, war ich ein großer Fan. Depeche Mode, schon die Mainstream-Sachen.
Hattest du da einen Lieblingssong? Oder?
New Order. Ich habe also von Pet Shop Boys Best End Girls oder Suburbia. Also Pet Shop Boys war ich wirklich ein riesen Fan. Da hatte ich auch die Notenbücher und habe dann auf dem, ich konnte dann schon irgendwann ganz gut spielen.
Achso, du konntest das richtig auch nachspielen?
Ja, ich habe meine ganzen Lieder, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten in Braunschweig, hatten wir so ein Musikhaus und da bin ich immer hingegangen und habe mir die neuesten Notenhefte gekauft. War auch ein großer Elton John, ich war großer Elton John Fan, hatte ich ganzen Elton John Notenbücher und das hat mir viel Spaß gemacht, mich zu Hause hingesetzt und habe die Lieder nachgespielt oder habe auch schon so Sachen verändert oder meine eigene Version gemacht, bis ich dann älter wurde und so mit 17, 18 kam dann die erste große Hippie-Phase. Da kam dann der The Doors-Film in die Kinos.
Warst du Jim Morrison-Fan?
Das war ein einschneidender Tag in meinem, nicht nur musikalischen Leben, in meinem ganzen Leben. Also da kam ich kam aus dem Kino und habe gemerkt, das hat was mit mir gemacht. Das hat mich verändert.
Inwiefern?
Ich war damals noch so ein bisschen ein sehr harmloser und sehr ruhiger Zeitgenosse und sehr schüchtern. Und diesen Jim Morrison, den fand ich toll. Und ich habe irgendwie was wirklich so ein bisschen gesagt, ich will werden wie der. Ich will werden wie der. Der ist cool, der steht auf der Bühne, der wird von Frauen angehimmelt, der ist ein böser Junge, der nimmt Drogen, der führt ein aufregendes Leben, der reist um die Welt. Das hat mich fasziniert. Und,
also eine gute Projektionsfläche eigentlich total, für deine damaligen jugendlichen
Sehnsüchte. Ja, nach Sehnsüchten, genau. Mhm. Nach Sehnsüchten. Auch gerade in so einer kleinen Stadt wie Braunschweig hat mir das eine Welt aufgezeigt. Und ich habe mir damals in den Kopf gesetzt, ja, ich will das auch. Das will ich auch.
Ich habe auch andere Interviews von dir angeschaut und da sagst du ja manchmal, ja, dass viel auch Glück war. Und das ist so eine Diskussion, die hatte ich gerade mit einem anderen Künstler, der sagt irgendwie zum Beispiel, Glück gibt's nicht. Also man muss immer auch was dafür tun, ja, oder zumindest Entscheidungen treffen. Und in dem Fall klingt das ja so, als ob du irgendwie zumindest damals, wenn vielleicht auch nicht so bewusst, aber irgendwie unbewusst, schon für dich eine Entscheidung getroffen hast, in was für eine Richtung es gehen soll, wenn das so ein Ziel war, ja, so zu werden wie Jim Morrison oder auf die Bühne oder was auch immer.
Es ist natürlich nie reines Glück. Und das würde ich auch nie über meinen Werdegang sagen, von wegen, ich habe einfach nur Glück gehabt und deswegen bin ich heute da, wo ich bin.
Muss man schon was tun, oder?
Man muss schon was dafür tun. Das fällt einem alles nicht zu. Also ich habe natürlich viel getan. Ich habe unglaublich viel Musik gemacht. Dann zwischen 18, als ich dann einen PC hatte und meine ersten Keyboards, habe ich jeden Abend, habe dann gearbeitet, hatte eine Ausbildung und später habe ich im Bekleidungsgeschäft gearbeitet und immer, ich kam nach Hause um 18 Uhr und habe bis 3-4 Uhr nachts Musik gemacht.
Und das musstest du dir auch vorher jetzt nicht so aufschreiben, heute muss ich aber Musik machen, sondern das war so ein innerer Drang.
Es war außer Frage, dass ich irgendwas anderes machen will. Mhm. Es war ganz klar und ich konnte auch nichts anderes machen. Ich hatte da so eine Lust drauf und das ging Jahre, jede Nacht, jeden Tag und jede Nacht, jahrelang, ja.
Und hast du dann auch zu der Zeit also schon viel aufgezeichnet, jetzt so für dich selber, oder?
Total, okay. Total, ja, also, ja, doch. Ich habe zwei Schuhkartons voll mit Kassetten, wo ich Sachen aufgenommen habe und ich habe einen Schuhkarton...
Richtig noch so obsolete.
Ja, total. Und ich habe einen Schuhkarton voll mit Minidisc. Das ist richtig viel Material, das sind bestimmt 4-5 Alben.
Okay, aber...
Also das kann man nicht mehr rausbringen. Also wer weiß, vielleicht nach meinem Ableben machen das vielleicht andere Menschen, aber qualitativ ist das nicht so, dass sind halt... die ersten Gehversuche,
so
aber das sind,
ganz,
das sind fertige Lieder.
Schritte.
Das sind fertige Lieder. Nur das war mir wichtig. Ich war auch schon stolz drauf. Es war noch nicht so gut, aber ich war schon stolz drauf. Und in der Retrospektive muss man sagen, das war auch gar nicht so schlecht damals. Ich war natürlich ein ganz harter Kritiker meiner selbst. Ja, ich war überhaupt noch nicht zufrieden mit mir. Habe mich natürlich Gott sei Dank guterweise auch schon immer mit den aktuellen Produktionen verglichen, weil da wollte ich auch hin. Und auch für meinen Freundeskreis. Ich hatte einen kleinen, aber einen sehr guten Freundeskreis, der bis heute mein Freundeskreis ist. Die sind auch alle mit mir von Braunschweig nach Berlin gezogen. Und die haben mich sehr gepusht. Die haben von Anfang an mich motiviert, gelobt, was ich gemacht habe, haben sich Zeit genommen, das anzuhören. Und das hat mir auch dann über die Jahre immer die Kraft gegeben, weiterzumachen.
Also war das schon so eine wichtige Konstante, auch so ein gutes Umfeld von Menschen, denen du vertrauen kannst und die auch als Kritiker und Supporter, eigentlich so alles in einem, weil es ist ja bestimmt auch mal jemand, der dann sagt, ey Oliver, das war jetzt nicht so gut, aber da,
total,
das war super, da mach weiter.
Total, und mir war das Feedback auch wichtig. Entweder die kamen dann in mein WG-Zimmer und wir saßen zusammen und haben es angehört, oder ich habe es aufgenommen, oder auch für meine ersten Freundinnen habe ich natürlich Sachen aufgenommen und denen das gegeben und die haben es sich dann zu Hause angehört und mir Feedback gegeben und das habe ich mir auch total zu Herzen genommen und dadurch habe ich mich auch weiterentwickelt. Aber die haben mir vor allen Dingen immer Kraft gegeben. Es war nicht leicht manchmal. Ich habe ja noch keine Auftritte gehabt. Es war so viel schwieriger als heute an irgendwelche Auftritte oder dass das irgendwo mal im Radio zu hören war oder dass man geschweige denn unter Vertrag genommen wurde.
Weil es auch alles noch nicht so vernetzt war.
Es war noch nicht so vernetzt und das war so eine, so als kleiner Junge mit seinem Computer in diese große Welt einzutauchen. Heute ist ja das alles viel allgegenwärtiger. Man kennt die ganzen Berliner Labels, die machen Partys in den Clubs und man ist viel näher dran heute. Damals war das so, okay, wow, das ist die große Musikindustrie irgendwo da oben im Universal-Gebäude und wie will ich da als kleiner Junge hinkommen? Das heißt, das war mir total wichtig, immer weiterzumachen, weil manchmal hat man sich da schon hinterfragt und sagt, okay, wow, du hast jetzt die letzten 8 Jahre das gemacht, du bist zwar gut geworden, aber du hast immer noch keine einzige D-Mark damit verdient. War mir aber ehrlich gesagt fand ich nicht so schlimm, weil ich war so arg selbstkritisch, dass ich nie wirklich dran geglaubt habe, dass ich mal zu was machen werde tatsächlich. Ich hatte auch ein relativ kleines Selbstbewusstsein als Jugendlicher und es war immer so, dass ich zu mir gesagt habe, Olli, du machst das schon ganz gut. Deine Freunde, die mögen das und das ist dir auch viel wert, dass sie das mögen, aber da irgendwann mal damit Geld zu verdienen oder auf irgendeiner Bühne zu stehen, da sind andere für gemacht, die noch besser sind als du. Da wirst du es wahrscheinlich nicht hinschaffen. Und damit hatte ich mich auch total abgefunden. Mhm. Und es war okay für mich. Mhm. Ich hätte das mein ganzes Leben lang hätte ich da in meinem kleinen Kämmerchen weitermachen können und damit wäre ich fein gewesen.
Auch zufrieden gewesen. Okay. Aber ich meine, ich dachte gerade, im Grunde genommen klingt das ja erstmal sympathischer als so eine bodenlose Überschätzung. Es gibt ja total viele Leute, die irgendwie die das Gegenteil davon, ne? Die dann gleich so die Pläne haben, wo sie hinwollen und haben aber noch nicht einen gescheiten Track produziert und sehen sich aber schon irgendwie in
manchmal
den Charts.
Manchmal schaffen sie es aber manchmal schaffen genau die Leute
das auch. Das ist auch keine Ahnung, ja. Es gibt halt unterschiedliche Wege. So, aber du sagst gerade, du hast immer so einen sehr strengen Kritiker gehabt. Ist der heute auch noch da? Also wenn du jetzt Musik machst, so schaut dir die ganze Zeit über die Schulter und sagt so, das ist jetzt aber nix und... Oder wie?
Schon. Mhm. Ich bin aber fauler geworden. Also mein eigener Kritiker ist ein bisschen fauler geworden. Leider. Ich versuche natürlich immer noch, das, was ich veröffentliche als Musiker, ist mir natürlich sehr wichtig, dass es qualitativ hochwertig ist. Mhm. Aber ich sehe auch, dass andere Musiker, es gibt, ich habe ja dieses Label, Sleep for Talent, und da signe ich ja auch immer viele Newcomer. Und da muss ich ehrlich zugeben, es gibt Leute, ganz ehrlich, die haben es besser, die können Sachen besser. Mhm. Und das ist eine ganz normale Sache auf dieser Welt. Es gibt immer Menschen, die sind in bestimmten Bereichen talentierter. Und ich mache eigentlich das, so wie ich es schon immer gemacht habe. Ich mache Sachen so gut ich kann. Und ab einem bestimmten Punkt, wenn ein Musikwerk, fertig ist und ich bin damit zufrieden, dann ist das okay für mich. Mhm. Und auch wenn ich weiß, okay, der oder das, der kann besser komponieren, der ist technikversierter, der hat das vielleicht besser hinbekommen, dann ist das halt so. Aber es durchläuft natürlich ein Qualitätsfilter alles bei mir. Und, aber nö, ich mache Musik so gut ich kann und wenn ich damit happy bin, dann bringe ich es raus. Mhm.
Gerade, was ja auch ein Unterschied ist zu damals, wenn du, sag ich mal, noch nichts veröffentlicht hast und du hast dann den Kritiker, dann ist es natürlich gut, weil du ja auch mit dem, was dann raus soll, möchtest du ja irgendwie auch ein Zeichen setzen. Wenn du dann jetzt, wie jetzt in deinem Fall, schon so viele Jahre auch Musik produziert hast und rausgebracht hast und auch weißt, auf was die Leute auch abfeiern, was gut ankommt und so, dann kommt ja irgendwann die Erfahrung dazu und vielleicht ist das dann so eine Instanz, die mit dem Kritiker, die dann so Hand in Hand gehen, dass dann die Erfahrung sagen kann, naja, komm jetzt, das ist schon gut so, jetzt reg dich mal nicht auf, weißt
ja,
du das?
Ja, ja, ja.
Das
ja.
Mögen die doch.
Ich weiß, was du meinst, ja, ja. Und ich bediene das ja auch, ich versuche das ja auch, ich bediene das ja auch gerne. Mhm. Ja. Ich stehe für einen bestimmten Sound, ich kenne mich sehr gut ich möchte mal behaupten, durch die viele Erfahrung und durch meine vielen DJ-Auftritte kenne ich mich gut aus und weiß, was die Leute hören wollen. Und das bediene ich eigentlich auch ganz gerne. Ich versuche da einen Mittelweg zu finden, zu so einem Drittel von so einem Album, versuche ich von so einem Drittel Leute zu überraschen und von auch so ein bisschen vielleicht Music Education, denen so ein bisschen neue Sachen aufzuzeigen. Aber mir macht es auch Spaß, Oliver Kuletzki Musik, die Leute von früher zu hören und zu schätzen wissen, dass ich in dem Stil das auch bediene.
Das heißt, du verbiegst dich nicht, also du bleibst dir trotzdem dabei treu.
Ich bleib mir treu, versuche mich gleichzeitig aber ein Stück weit weiterzuentwickeln, weil ich will auch nicht immer den, und das hört man ja auch über meine Alben, ich will nicht immer den gleichen Brei machen, das ist mir selber viel zu langweilig. Es muss immer ein bisschen eine Veränderung da sein, aber ich glaube, über die Alben hört man auch so ein bisschen Kuletzki-Trademark, dass man einfach Stücke von mir, auch wenn sie ein bisschen anders sind, erkennt man sie trotzdem wieder. Mhm,
auf jeden Fall. Ja. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was es ist.
Ja.
So, das ist irgendwie, aber es ist eh schwierig. Also eigentlich ist das ja oft eher so ein Gefühl, was da drin steckt. Ne? Irgendwas Emotionales, was man jetzt nicht an so technischen Sachen festmachen kann. Nee. Weil du hast zum Beispiel in einem Interview hast du gesagt, so ja, du hast halt immer den Hall auf der Snare. Aber okay,
ja, das machen viele,
machen viele andere auch.
Ja. Weißt du?
Also der Hall allein ist es auch nicht. Also
nee, es sind detaillierte Sachen, die man aus den 80er Jahren kennt. Ich bin ja ein Kind der 80er, es hat einen großen Einfluss auf meine... es gibt so ein paar Einzelheiten, aber im Prinzip hast du genau recht, es ist ein Gefühl. Und ich könnte dir jetzt nicht erklären, das kommt einfach automatisch aus mir raus. Mhm. Und das fließt dann automatisch in die Produktion ein. Ja, das finde ich super, so eine Art Phänomen. Irgendwie, keine Ahnung, wie das geht. Mhm. Aber es sind da oft halt emotionale Akkorde und emotionale Melodien, die eine gewisse Tiefe haben. Mhm. Und das macht so den Wiedererkennungseffekt aus.
Ich dachte gerade, ja, oder auch bestimmte Harmonien, die du selber gut findest, weil du mit denen in Resonanz gehst.
Total.
Die du vielleicht einfach immer wieder benutzt,
Voll.
Weil du spielst den und denkst gleich, ach,
schön. Toll, genau. Das ist irgendeine bestimmte Auflösung auf Amol oder so. Das auf jeden Fall. Ich habe, leider muss ich sagen, ich habe natürlich Harmonien, die ich besonders mag. Das sind Harmonien, die ich auch genau aus diesen Pet Shop Boys oder Depeche Mode Liedern mit aufgewachsen bin. Und die schreibe ich natürlich selber dann auch so ähnlich, weil ich die so eingeprägt habe. Das ist natürlich ein Fakt. Das sind leider, muss ich mir auch eingestehen, relativ simple Sachen. Ja, ich bin,
muss man ja nicht werten, oder?
Ja, nee, naja, aber ich würde mir schon manchmal wünschen.
Das ist der Kritiker.
Ja, ich würde mir schon manchmal wünschen, ich wäre mit Jazz aufgewachsen oder Klassik und hätte auch eine Jazz-Ausbildung am Klavier genossen. Dann wäre meine Musik auch ein Stück anspruchsvoller. Mhm. Ja, ich mache schon eher U-Musik. Ich mache schon eher Unterhaltungsmusik und das sage ich auch ganz ehrlich und offen, es ist oft relativ leichte Kost. Ja, und jetzt keine komplizierten oder schwer verdauliche Musik. Aber damit habe ich auch mich abgefunden und das ist auch in Ordnung.
Weil andererseits, ich meine, ich sag mal, es ist ja auch nie zu spät, dass du Talent hast, ist ja offensichtlich. Und wenn du jetzt irgendwie, sag ich mal, dein harmonisches Spektrum erweitern wolltest, weil man vielleicht Sachen anders auflöst, als wie du es bisher gemacht hast, dazu gibt es ja auch Literatur oder da kann man auch mal mit einem guten Klavierlehrer einfach mal so
genau,
ein paar Kniffe
beibringen. Genau, und das ist ja
beibringen.
Geplant.
Ah, okay.
Das ist ja geplant. Ich, mein großes Ziel ist ja, 10 Alben zu schreiben. Das Fire in the Jungle war jetzt das 8. Album. Und für die letzten beiden Alben habe ich, ich weiß nicht, was die letzten beiden
sind. Ich wollte gerade sagen, du willst
ja,
nicht dran aufhören.
Nee, ich will da nicht, ich will da nicht aufhören. Ich will mindestens 10
soll
es werden. Das ist so ein Lebenswunsch. Und da habe ich mir vorgenommen für ein Album Gesangsunterricht. Ich möchte gerne selber singen. Das ist, ein Kindheitstraum, der mich schon lange begleitet. Menschen sagen, singen lernen kann jeder.
Auf jeden Fall, das glaube ich auch.
Texte schreiben kann ich mit Sicherheit nicht, aber da gibt es auch andere Menschen, die das für mich machen können oder mit denen wir das zusammen Texte erarbeiten können. Aber das ist schon so ein Ding, weil ich bin auf der Bühne schon eine Frontsau. Obwohl ich habe halt eine ganz lange Entwicklung. Ja, früher, wenn ich aufgeregt bin, ich war super aufgeregt, ich war super schüchtern, habe mich eher hinter den Plattenspielern versteckt. Aber über diese vielen Jahre und über den steigenden Erfolg habe ich mich nicht nur daran gewöhnt, sondern finde es inzwischen gut und stehe da gerne oben und kann dann, glaube ich, auch ganz gut mit dem Publikum interagieren. Und ich bin auch dann, also ich bin großer Fan zum Beispiel von Monolink, ja, der macht da ähnliche Musik wie ich, bloß dass der halt auch noch selber zu seinen Liedern singt. Und ich glaube, ich wäre dazu auch in der Lage, vielleicht nur singen können. Und deswegen nehme ich Gesangsunterricht demnächst. Ja, und für das für ein anderes Album will ich tatsächlich den Klavierunterricht nehmen in der Richtung Jazz.
Ja. Super.
Das sind meine Pläne.
Also das mit dem Singen finde ich super. Das kann ich mir auch total gut vorstellen. Irgendwie auch so, weil so von der Sprechstimme und so, du hast ja so einen ganz schönen Ton. Wenn du jetzt anfängst und sagst, du möchtest jetzt an neuer Musik arbeiten, so wie gehst du daran? Bist du eher so der konzeptionelle Typ oder machst du erstmal Urlaub und guckst mal, was in dir aufsteigt, wenn mal Stille um dich herum ist und kein Clubgetöse oder so, was sind so die Ansätze? Wie geht's los?
Ich mache sehr gerne Urlaub in meinem Leben und das ist auch einer meiner größten Inspirationsquellen. Seit vielen Jahren habe ich gemerkt, dass es auch sinnvoll ist, direkt im Urlaub Musik zu schreiben. Da war ich früher nicht so ein Fan von, aber inzwischen habe ich immer meinen Musiklaptop dabei.
Und ist dein letztes Album dann im Dschungel entstanden?
Nee, oder? Das nicht. Nicht direkt im Dschungel, aber also die Skizzen, die Kompositionen. Die fertigen Songs produziere ich natürlich dann hier in Berlin, in meinem Studio aus, das muss sein. Aber da sind... Fire in the Jungle ist bestimmt zum Viertel in Australien und zum Viertel auf Bali entstanden. Weil ich merke, wenn ich dann da bin und diese Atmosphäre und das Licht der Sonne und die Umgebung, das macht mit mir was. Und es ist, macht Sinn, es möglichst schnell umzusetzen. Man kann gar nicht sagen, was es mit mir macht, oder man kann gar nicht sagen, wie es mich verändert und wie ich dadurch etwas anders mache im Studio, als ich es in Berlin gemacht hätte. Aber irgendwas ist verändert. Mhm. Und das ist ganz interessant. Und das habe ich gemerkt, dass das passiert. Und seitdem mache ich immer Skizzen, wenn ich unterwegs bin.
Also schon richtig so musikalisch, dass du irgendwelche Sounds zum
genau.
Beispiel, die dir gerade einfallen.
Das war die ursprüngliche Frage, genau. oft. Ich habe ein Klavier zu Hause. Mhm. Und manchmal setze ich mich einfach schon mal zu Hause ans Klavier und spiele einfach rum und gucke, ob mir eine Melodie einfällt. Und das mache ich im Studio auch. Da habe ich einen von Fender Rhodes, ein E-Piano. Und oft fange ich, weil ich Klavier ist mein Favorite Instrument, und oft setze ich mich hin und spiele einfach auf Loof oder versuche, neue artige Harmoniewechsel zu finden. Und so fängt oft ein Sound an, das ist ein Song an. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist so Techno-Producer-mäßig, dass ich wirklich mit den Drums anfange. Mhm. Und dass ich irgendeinen Rhythmus, irgendeinen Beat versuche mit am Drumcomputer zu kreieren, wo ich sage, okay, das treibt jetzt nach vorne und das könnte jetzt zum Beispiel ein Lied zum Tanzen werden.
Also du hast dann schon, also du kreierst deinen eigenen Sound auch. Du hast jetzt nicht so eine Datenbank mit so vorgefertigten Samples, die du irgendwo gekauft hast, sondern machst deine eigenen Sounds.
Nee, es ist dazwischen. Mhm. Es ist dazwischen. Ich bin kein Studio-Nerd. Mhm. Also wenn man mich als Musiker einordnen will, bin ich eher ein Songwriter. Mhm. Deswegen auch das Klavier. Und ich bin jetzt keine, es gibt ja viele richtige Nerds in unserer Szene wie Da Pike oder Florian Meindl, die auch die haben jetzt auch heutzutage sind ja Modularsysteme total in, ja.
Wir haben dann wieder solche Batterien
testen, ne? Und mein Studionachbar am Holzmarkt auch, Acid Pauli, der hat das auch, sein halbes Zimmer besteht nur.
Achso, ihr seid zusammen in einem Raum?
Nee, wir sind nicht zusammen in einem Raum, aber auf dem Holzmarkt sind so ganz viele Studios nebeneinander. Und er hat sein Studio neben mir. Cool. Und wenn ich da durch das Fenster gucke, dann sieht das aus wie damals im Physikraum, in der Schule, wirklich. Es sieht aus wie im Physikraum. Also so viele riesige Kästen, die mit roten und gelben Kabel verbunden sind. Und das ist überhaupt nicht meins. Mhm. Ich bin ein ungeduldiger Musiker und ein echter Musiker, der mit echten Instrumenten, nach dieser Atari ST-Zeit habe ich in vielen Bands gespielt, der mit echten Instrumenten groß geworden ist. Und ich will auch schnell zu Resultaten kommen. Mhm. Und ich bin allgemein ein unfassbar ungeduldiger Mensch. Das heißt, mich irgendwo hinzusetzen und 5 Stunden an Stöpseln rumzustöpseln und Rädern zu drehen, bis ich irgendeine Bassdrum habe, das ist überhaupt nicht meins. Sondern,
und dann kannst du sie nicht mal reproduzieren, wenn du Pech hast, weil du nicht mehr weißt, ja, was du alles verdreht
Albtraum.
Hast.
Albtraum. Nee, also es ist schon, gerade bei Drums ist es ein bisschen so wie du sagst, ich habe große Terabyte an Samplebänken, aber ich versuche natürlich so wenig wie möglich vorgefertigte Sachen zu nehmen. Das heißt, ich habe schon dann ganz viele Datenbänke mit Bassdrums, mit Snares, mit Hi-Hat, mit Shakern, mit Percussions, und die setze ich dann einzeln zusammen und baue da meinen eigenen Rhythmus draus.
Weil du gerade gesagt hast, du brauchst richtige Instrumente. Normalerweise ist ja die Idee, oder wenn es sich ausgeht, dann habe ich immer die Freude und darf die Musiker in ihrem Studio besuchen, weil du jetzt so lange unterwegs warst und auch gleich wieder bist, hast du da uns ja gerade untervermietet. Deswegen sitzen wir jetzt hier in einem schönen Stil vor Talentbüro. Aber mich würde natürlich total interessieren, was steht denn dann da so an Instrumenten in deinem Studio rum? Also was sind die Geräte, mit denen du tatsächlich arbeitest? Oder hast du auch noch so sammlungsmäßig so Museumsstücke?
Ja.
Viele Studios sind ja auch eher so museale Räume.
Nee, da muss ich dich enttäuschen. Und deswegen ist es auch gar nicht so tragisch, dass wir nicht in meinem Studio sind, weil ich dadurch, dass ich so zielorientiert bin und so ungeduldig, arbeite ich sehr viel mit Software-Synthesizern.
Mhm, okay.
Weil da kommt man, da findet man schnell einen Sound, der einem gefällt. Da ist die Auswahl an Sounds sehr groß.
Das heißt, du lädst einfach irgendwelche Lugs, die du cool findest.
Ja, genau. Also zum Beispiel mein Favorite-Instrument zum Beispiel gerade ist der heißt Omnis 4.2. Und das Ding hat, glaube ich, 9000 Sounds. Krass. Und die sind aber super qualitativ hochwertig.
Mhm. Aber ich also, dachte, das ist ein Unterschied zum Atari.
Ja, das ist ein Unterschied zum Atari. Aber da sind zum Beispiel die ganzen World Music Sounds, da fliegen die in die einzelnen Regionen, da fliegen die auf den Himalaya und treffen die Menschen, die die Instrumente spielen und nehmen die ab. Mhm. Also man hat dann wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau und in sehr guter Qualität die Original-Sounds.
Hast du damit auch das letzte Album gemacht?
Damit also,
weil
das
sind ja teilweise sind da so,
genau,
so Sounds,
sind,
die so,
das sind
so
sehr
ganz anders
orientalisch.
So ein toller World Gesang
Music Sounds.
Und so
Percussions genau.
Und
so. Ja,
so
das waren. Fiel aus dem Omnisphere 2 raus. Und damit arbeite ich viel. Ansonsten habe ich, wie gesagt, ein E-Piano. Ich habe zu Hause habe ich ein echtes Klavier. Im Studio habe ich von Roland eine sehr gute Klavier-Emulation.
Mhm. Mit so richtig Anschlagsdynamik?
Ja, total,
okay.
Genau.
Also
ja,
nicht
ja,
so,
ja.
Sondern nee, schon.
Ein richtig, richtig, richtig schönes Teil.
Cool.
Und sonst habe ich noch ein Minimoog und ein Prophet. Zwei richtige Synthesizer, wo man die Sounds selber einstellen kann. Aber ich mag nach wie vor echte Instrumente. Und ich mache es auch, ich kann leider nur Klavier spielen, aber ich lade mir...
ich dachte, du hättest auch mal Gitarre gespielt.
Ich kann auch so Gitarre spielen, aber es ist eher, es reicht nur für Knocking on Heaven's Door am Lagerfeuer. Genau. Ich lade mir aber ganz oft Musiker ein. Also ich schreibe dann schon mal, ich nehme dann eine Trompete aus dem Keyboard und spiele dann eine Melodie. Und dann, wenn es aber, und lass die drin, bis der Track fertig ist. Und dann lade ich mir aber eine studentischen Blechbläser, lade ich mir dann ins Studio ein und der spielt das danach und ich nehme das auf.
Okay, cool.
Weil das macht schon noch einen Unterschied und das klingt dann schon noch echter und das mir, oder Gitarristen, Bassisten, Schlagzeuger, habe ich bei den ganzen letzten Alben, habe ich mir die alle eingeladen und die haben das alles nachgespielt, was ich vorher auf der Tastatur eingespielt habe.
Studentischer Blechbläser, da mache ich das Wort total gerne, das klingt super. Nee, aber es macht ja auch Sinn, also wenn es da die Möglichkeit gibt, das von echten Instrumenten spielen zu lassen, ist nochmal ein anderer Sound als jetzt so digital. Ne?
Genau.
Das ist cool. Okay, das eine ist jetzt so im Studio. Oft ist ja so bei elektronischen Musikern die Schwierigkeit, gerade wenn sie dann, ich weiß nicht, wie dein Screen jetzt aussieht, aber manchmal hat man da ja hunderte von Spuren so übertrieben.
Ja.
Und dann ist immer die Frage, boah, wie bringt man das jetzt auf die Bühne? So, wie sieht bei dir jetzt so ein Live-Set aus? Oder das Aktuelle, wahrscheinlich wandelt sich das ja auch. Aber wenn du jetzt auftrittst, um dein letztes Album zum Beispiel zu performen, so wie sieht das dann aus? Oder holst du dir den studentischen Blechbläser mit auf die Bühne?
Doch, ein bisschen schon. Also erstmal habe ich in meinem Studio habe ich den größten Fernseher der Welt. Da passt eine Menge drauf, also über 100 Spuren. Ansonsten bin ich ja in erster Linie DJ. Ja, das 90%, wenn nicht sogar 95% meiner Auftritte sind als DJ. Und da reise ich mit genau zwei USB-Sticks und einem Kopfhörer um die Welt. Und mehr brauche ich dafür nicht. Aber ich trete auch immer wieder live auf. Früher hatte ich eine Band, die hieß The Kuletskis. Mit denen haben wir es sogar bis zu Rock am Ring geschafft. Das
cool.
war eine sehr lustige und aufregende Zeit. Und dann mit meiner damaligen Musikpartnerin Fran haben wir als Live-Act viel gespielt. Da war ich am Computer und sie hat live dazu gesungen. Und inzwischen gerade ist es so, dass ich ja jedes Jahr im Planetarium auftrete in Berlin, was mir sehr viel Spaß macht. Und da präsentiere ich auch immer meine neuesten Alben.
Wie kam es dazu? Planetarium ist ja jetzt nicht unbedingt so ein Auftrittsort, aber total toll. Ich war noch nie im Planetarium und dachte mir, das wäre mal ein Grund, in eins zu gehen, weil
das
eigentlich stelle ich mir
Menschen.
Das toll vor.
Und das sagen sich viele Menschen. Ich bin ein faszinierter Sternegucker. Egal wo ich bin, Urlaub in Mexiko, in Südafrika war es jetzt auch wieder sehr intensiv, aber auch beim Burning Man in der Wüste, in diversen Wüsten unserer Welt, lege ich mich gerne auf Liegen oder auf dem Boden auf einer Decke und gucke stundenlang im Himmel, weil mich das fasziniert und weil mich die Sterne faszinieren und die Milchstraße und auch Wolkenbewegungen und so eine Sachen. Und deswegen habe ich so eine Affinität zu Sternen. Und das Album vor Fire in the Jungle, nämlich The Arc of Tension, da waren Sterne auf dem Cover.
Und es gab ein Stück, das hieß Planetarium.
Das hieß Planetarium.
Und das war der Auslöser?
Das, ja, es kam irgendwie so. Ich hatte, glaube ich, damals mitbekommen, dass irgendeine andere Band ist hier aufgetreten im Planetarium. Mhm. Und dann dachte ich, das ist ja eigentlich eine gute Idee. Und dann dachte ich, sag mal, du hast ja gerade ein Album rausgebracht, wo Lied Planetarium heißt, wo es um Sterne geht. Cool. Ja, und dann habe ich mich mit denen, habe ich mich auch angefreundet mit dem Chef des Planetariums. Und das hat von Anfang an, hat das gut geklappt. Also gleich die ersten 5 Konzerte waren dann von 48 Stunden ausverkauft, als wir die Karte online gestellt haben. Und das ist eine Erfolgsgeschichte, die sich jetzt seit 3 Jahren und ich habe mich so auf den Dezember jetzt eingeschossen, weil das ist natürlich auch, da wird die dunkle Jahreszeit, es wird früher dunkel, es ist so eine Connection zu Weihnachten, da gibt es auch eine Connection zu Sternen. Deswegen mache ich das immer im Dezember und das läuft total gut und es macht mir viel Spaß. Und da ist es so, dass ich am Flügel sitze, an meinem Lieblingsinstrument und viel Klavier spiele. Und da habe ich meinen langjährigen Partner, Studiopartner, Stefan Thomas, den habe ich dabei, der ist Sound Engineer und der mischt jetzt schon seit 9 Jahren, mischt er meine Tracks ab.
Okay. Ja,
weil, wie schon gesagt, ich bin Songwriter und das Komponieren liegt mir. Aber ich bin kein Studio-Nerd und Sachen durch technische Möglichkeiten, Songs so gut klingen zu lassen,
das
habe ich,
hab
ich überhaupt nicht drauf. Also wirklich überhaupt nicht.
Muss man auch die Geduld haben. Ne?
Ja, und man muss sich mit auskennen. Ja? Und manchmal bin ich geärgert, manchmal habe ich mir gesagt, Olli, Mann, jetzt hätte ich einfach mal ein halbes Jahr hingesetzen können und sich zusammenreißen können und das lernen. Und dann könntest du es auch. Aber wenn ich das mache, dann denke ich immer in der Zeit, Olli, in der Zeit, wo du das gerade machst, ist es saulangweilig. Und
hättest du
das gerade neu schreiben? Genau das denke ich. Du hättest schon längst neu schreiben können. Und aber es ist okay. Jeder sollte das machen, was er am besten kann. Und Stefan kann das gut. Und genau. Und mit dem arbeite ich jetzt auch sehr. Der ist Gott sei Dank auch Multi-Instrumentalist. Der spielt Trompete. Der ist jetzt nicht der studentische Blechbläser, Gottes Willen. Aber der kann mehrere Instrumente spielen und der ist dann auch immer gleich der Erste, wenn es darum geht, Stefan, ich habe hier die Melodie und so, bitte spiel das mal nach. Und Stefan Thomas sitzt auch mit mir im Planetarium auf der Bühne und ich spiele Melodien aus den Originalliedern, spiele ich die Melodien am Klavier nach und er spielt, er hat eine Gitarre dabei und er hat, spielt sehr gut Gitarre und er hat einen Moog-Synthesizer dabei, wo er viele Synthi-Melodien aus den Liedern nachspielt. Ja, und so ist das Setup, das heißt relativ viel läuft aus dem Laptop, aus dem Hintergrund
ab. Also Beats sind da auch noch dabei
oder genau.
sphärisch? Nee, es gibt schon auch Beats.
Es gibt auch Beats, aber dort präsentiere ich eher meine Downtempo-Stücke. Also erst die ruhigen Lieder wie Ark of the, wie A Tribe Called Kulturi oder Tankwartown präsentiere ich da eher, weil ich habe auch als Erste, da habe ich auch Techno-Stücke präsentiert, habe aber gemerkt, das war ein bisschen zu hart. Es hat sich nicht so richtig angefühlt und ich habe mir jetzt mehr darauf eingeschossen. Also jetzt das Setup sind ausschließlich Lieder unter 115 BPM, alles ein bisschen ruhiger und auch so ein bisschen eher die Lieder, die sich eher spirituell anfühlen und eher die verträumteren. Und genau, da laufen relativ viele Spuren im Hintergrund und wir spielen live dazu. Das ist mir wichtig, weil es gibt ja heute viele Arten, ein Live-Act dazu bieten und gerade die jungen Leute mit ihren Techno-Live-Acts stehen da oben an ihrem Laptop. Und die machen bestimmt auch tolle Sachen, keine Ahnung, was sie da machen, aber man sieht es halt auch nicht, was sie machen.
Das ist für den Zuschauer
nicht
so spannend.
Die können genauso Tetris spielen, das wird man von der Bühne nicht sehen.
Ja, das stimmt.
Ich finde es ganz wichtig, auch als Musiker mit echten Instrumenten, und das habe ich auch gemerkt, dass die Leute, die wollen, dass man da oben ein Instrument spielt und die mögen das und dann sehen sie auch, okay, wow, der spielt jetzt wirklich ein Instrument, weil heute sind die Leute so verunsichert, man weiß ja gar nicht mehr,
wer macht jetzt
macht was, der was irgendwas, der was, was macht der Laptop, was macht der Mensch und deswegen finde ich es immer gut, wenn echte Instrumente im Spiel sind.
Eine Frage habe ich noch zu dem Planetarium, weil das klingt alles total spannend. Das Publikum, also weil tanzen die dann oder ist das eher so, weil man kann ja auch auf Downbeats tanzen oder liegen die am Boden und schauen dann in den Sternenhimmel? Also
nee, im Planetarium ist ja bestuhlt und auch bequem bestuhlt.
Okay.
Und man kann diese Sitze, das sind eigentlich noch wie bessere Kinosessel, man kann die so nach hinten klappen,
weil
man ist
cool.
Unter der Kuppel,
ja.
Man ist unter der Kuppel und guckt nach oben, das heißt, man klappt die so nach hinten und man ist eher im gechillten Zustand und
cool.
Deswegen auch eher die ruhigeren Lieder.
Okay.
Aber natürlich ist das auch hier und da groovy, das heißt, viele also aufgesprungen und rumgehüpft ist noch keiner, aber viele wippen halt oder nicken, viele grooven da schon mit. Und jetzt bringe ich, das ist neu in 2020, ein Experiment, bringe ich den aus dem Planetarium raus und führe den erstmal jetzt zum allerersten Mal in Tulum im April, das ist die Premiere.
Wo in Tulum?
In Tulum, in Mexiko am Strand.
Ich wollte gerade sagen, wo ist denn Tulum?
In Tulum, ist der Karibikküste in Mexiko, wunderschön. Und da hat mich so ein Kunstfestival, die haben das mitbekommen, die waren glaube ich sogar im Planetarium zufällig in Berlin.
Cool.
Und die haben mich gebucht, dass ich das am Strand aufführe.
Wow.
Unter echtem Sternenhimmel.
Mhm.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Da fliege ich mit Stefan Thomas, wir fliegen zusammen nach Tulum im April.
Super.
Und ich führe es auch zum ersten Mal hier in Berlin auf unserer Insel, Insel Lindwerder, wo wir jeden Sommer jetzt Open Airs produzieren. Da führe ich es auch im Juli auf.
Okay, cool.
Toi, toi, toi.
Ja, das wird bestimmt
ankommt.
Super.
Hoffentlich.
Cool, das klingt super. Auf jeden Fall über das Label sollten wir noch reden, weil Stil for Talent wird jetzt in diesem Jahr 15.
Ja.
15 Jahre gibt es schon, echt, das ist krass.
Verrückt, ja, das ist krass.
Super.
Das ist krass, nicht gedacht, dass das 2 Jahre überlebt.
Wie ist es überhaupt zu der Idee gekommen? War das so rein, also weil meistens oder oft ist es so, dass jemand halt keinen Bock mehr hat, bei irgendwelchen anderen Labels sein Zeugs rauszubringen und dann gründet man sein eigenes. War das bei dir ähnlich oder was war so deine Motivation?
Das war schon so, beziehungsweise ich habe dem schon vorgegriffen. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt 2005, wo ich das gegründet habe, das Label, da war ich ja dann 31 und da habe ich ja schon seit 13 Musik gemacht. Ja, das heißt, ich habe schon 18 Jahre Musik gemacht zu dem Zeitpunkt und ich habe nur von Freunden gehört oder so auch einmal selber gemerkt, dass wenn man sich bewirbt, dass da irgendwie dann A&R sitzen und sagen, ja, pass auf, wenn du das Stück hier veränderst und da veränderst oder da kürzt oder das anders machst, dann bringe ich es raus. Und zu dem Zeitpunkt habe ich aber dann schon so viel Selbstbewusstsein entwickelt, dass ich gesagt habe, ey, pass auf, Typ, ich mache seit 18 Jahren jeden Tag Musik, lass mir von dir nicht sagen, wie ich mein Stück verändern soll. Das ist meine Kunst, die ich und so wie ich das gemacht habe, ich weiß schon, warum ich das gemacht habe. Und nur auch aus Erfolgsgründen, weil sich das Lied besser verkauft, mache ich das jetzt auch nicht so. Das war die Intention und zum einen war ich damals unfassbar dankbar, dass ich tatsächlich auf meine alten Tage ich habe mich, wenn man mit 13 anfängt, jeden Tag Musik zu machen und sich schon längst abgefunden hat Ende 20, dass das niemals klappen würde und dann aber doch noch klappt mit 31, 32.
Okay, das war so der Start, wo es so losging. Mit
das ging, genau, da konnte ich 31, im Jahr 2005 kam das Lied Mückenschwarm raus, das Sven Feth gesigned hat. Und,
achso, das war alles parallel, auch das Label.
Ja, yeah, das war.
Okay.
Das
kam, in meinen Gedanken war das alles so viel später.
Nee,
okay,
das war im gleichen Jahr. Also dieses Mückenschwarm kam im Sommer raus, im Sommer 2005. Und das wurde ja zum bestverkauftesten Vinyl-Track weltweit in dem Jahr. Und ich bin da vor ja die ganzen Jahre immer schon aufgetreten, immer für 50 oder 100 Euro in den Cocktailbars oder auch mal in kleineren Clubs. Meine Gage hat sich auf einmal da verdoppelt, dreifach, vierfach.
Cool.
Und ich hatte auf einmal ganz viele Auftritte.
Und das, obwohl du eigentlich nie damit gerechnet
nee.
Hast.
Das und es war natürlich toll. Dann natürlich ein sehr, sehr lang gehegter und aber auch versteckter Traum, der dann doch in Erfüllung gegangen ist, wo ich nicht mehr mit gerechnet habe. Und gleichzeitig hat das auch was in mir ausgelöst. Mir war so ein bisschen klar, dass ich dachte, okay, wow, jetzt bist du hier, dich kennen alle, dich kann jetzt wahrscheinlich auch keiner mehr aufhalten, weil du warst jetzt irgendwie 18 Jahre im Trainingslager und du bist gut, das habe ich schon gewusst, du bist, ich habe eine gewisse Qualität mir anarbeiten können und jetzt lässt sie dir das nicht mehr nehmen, du ziehst das jetzt durch. Jetzt bist du hier in dem Zirkus und dann machst du jetzt auch mit. Und deswegen habe ich das Label gegründet. Und ich war, genau da wollte ich hin, ich war total dankbar, dass ich diesen Schritt geschafft habe. Und ich wollte Leuten das auch ermöglichen, weil ich kannte viele Musiker schon, kleine Musiker, von denen ich dachte, ey, die Sachen sind auch echt gut. Und die haben es aber auch noch nicht geschafft. Und ich wollte denen einfach versuchen, das zu geben, was mir widerfahren ist, nämlich aus dem Hobby einen Beruf zu machen.
Cool. Das machst du jetzt seit 15 Jahren. Ich dachte gerade, weil du bist ja auch ständig unterwegs, hast DJ-Gigs und dann so ein Label, was ja auch echt viele Releases rausbringt. Und ich habe eben gesehen, du hast ja auch schon einiges an Angestellten. So, bleibt da noch irgendwo Zeit für dich privat? Also
oh ja, also inzwischen wieder. Inzwischen wieder. Also die ersten Jahre waren crazy, wirklich. Also das Label aufzubauen. Das habe ich dann die ersten Jahre auch alleine oder mit Slaviana Ulrich, unserer Geschäftsführerin, haben wir das zu zweit gemacht, die ersten fünf,
also alles
sechs
parallel
Jahre.
Neben deinen ganzen Gigs
verrückt.
Und neben Musik.
Ich habe diese Alben geschrieben, ich habe Großstadtmärchen geschrieben, Hypnotized, da wurde ich dann nochmal ein Stück bekannter. So viele Auftritte, aber dann gleichzeitig das Label, ich habe alles allein gemacht, die ganzen Labelarbeit, habe alles alleine oder mit Slaviana gemacht, es war so viel Arbeit. Da muss ich auch sagen, zudem, eins meiner Stärken ist, dass ich sehr viel aushalten kann, aber da war ich manchmal kurz vom Burnout. Das war mir damals nicht so richtig bewusst, aber jetzt im Nachhinein, da war ich absolut an der Belastungsgrenze. Aber inzwischen ist es so, ich habe, ja, du hast schon gesagt, ich habe sechs Festangestellte, die Vollzeit arbeiten und drei Praktikanten. Wir sind eine richtig kleine Firma mit neun Leuten. Und
ich so ein kleines Imperium, die aufgebaut.
Ja, das ist Imperium, cool. Hast du gesagt, aber wir sind schon, wenn man die deutsche Indie-Szene anguckt, sind wir einer der größeren Indies im elektronischen Bereich. Und da sind wir auch alle stolz drauf, dass wir das bis dahin geschafft haben. Aber ich ziehe mich immer mehr raus. Ja, ich merke zum einen, dass ich trete jetzt seit 25 Jahren auf. Da merkt man doch hier und da die ersten Gebrauchsspuren, Verbrauchsspuren, sage ich mal.
Bist du manchmal müde?
Ich bin manchmal müde, ja. Ich hatte ja so viel Energie, als ich jung war. Ich habe locker zwei Nächte durchgemacht in der Bar 25 oder so. Das hat mich gar nicht gekratzt. Das war mir egal. Ich hatte die Leistung, die Energie dazu. Und ich bin jetzt 45 geworden und da muss man sich einfach eingestehen, das geht alles nicht mehr so. Und ich bin auch, seitdem ich diese 40 überschritten habe, lebe ich sehr viel bewusster. Ich achte viel mehr auf mich. Ich habe angefangen, Sport zu machen, und weil ich liebe das Leben und ich will noch ein paar Jahre und am besten noch ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde verweilen. Und da ist mir irgendwann klar geworden, dass ich einfach mehr auf mich achten muss, damit das passiert. Und das mache ich. Deswegen fahre ich die Auftritte runter. Ich war ja viele Jahre bei 120, 130 Auftritten pro Jahr. Mehrere Jahre.
Krass.
Mehrere Jahre.
Wahnsinn.
Ich bin freitags zweimal aufgetreten, samstags zweimal. Also
zwei
ganz normal. Weil in der Open-Air-Saison bin ich Freitagnachmittag auf irgendeinem Open-Air, bin dann irgendwo hingeflogen und habe nachts im Club gespielt. Samstagnachmittag wieder auf dem Open-Air, nachts wieder irgendwo hingeflogen und immer im Club gespielt und dann Sonntag nochmal.
Und hast du dich dann erholt, so zwischendrin im Flieger nicht. Oder gar nicht?
Krass. Gar nicht.
Und dann sagst du hinterher aus wie ein Panda-Bär mit so schwarzen Schatten.
Ja, ich habe das, wie gesagt, ich war gut im Wechsel. Ich habe natürlich Drogen genommen, um das durchzuhalten. Habe ich auch gern gemacht, nicht nur um das durchzuhalten. Und habe schon da so ein bisschen DJ Rockstar live irgendwie gespielt, aber jetzt halt so.
Da sind wir dann wieder bei Jim Morrison.
Da schließt sich der Kreis. Da bin ich dann wirklich, außer dass der es geschafft hat, mit 27 zu sterben, das habe ich Gott sei Dank nicht geschafft.
Das habe ich Gott sei Dank nicht.
Ja, da war ich vernünftiger. Da habe ich wirklich dann das Rockstar-Leben gelebt, was ich damals unbedingt wollte, als ich im Doors-Film war. Ich wollte es ja und ich habe es geschafft und ich habe es auch wirklich durchgezogen. Und jetzt seit ungefähr 3 Jahren reduziere ich die von 130 auf 120 auf 100 und jetzt dieses Jahr spiele ich nur noch 90. Das ist immer noch Da muss man immer noch ein paar Mal auftreten für, aber es ist weniger und ich gucke auch mit dem Reisen, dass das sinnvoller ist. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich 2 Monate Urlaub gemacht und bin so gut wie gar nicht aufgetreten und habe einfach mal wirklich, bin runtergekommen und habe gechillt. Und hier in der Firma habe ich ganz viel abgegeben. Mhm. Also wo ich früher alles alleine gemacht habe, treffe ich jetzt nur noch so die ganz wichtigen Entscheidungen.
Hast du gelernt zu delegieren?
Das ja,
ist auch wahrscheinlich gut, ne?
Vor allen Dingen, ich habe gelernt zu delegieren, aber vor allen Dingen habe ich es geschafft, sehr, sehr, sehr gute Leute zu finden.
Mhm, das ist auch wichtig.
Das sind Slaviana, Friedrich und Christopher, die sind am längsten mit dabei. Mhm. Und die habe ich natürlich eingelernt, aber es hat sich gezeigt, dass die sehr, sehr viele Qualitäten mitbringen und die schmeißen jetzt in den Laden. Mhm. Also ich lege natürlich noch mit denen zusammen fest, wo wir Open Airs veranstalten, wann wir Open Airs veranstalten und ich lege fest, welche DJs wir buchen, welche, was ich noch ganz allein mache, ist, was wir veröffentlichen.
Das wäre meine Frage gewesen. Also du hast ja schon noch Sachen an und entscheidest, das ist cool, das muss raus. Und
ja, na klar, das ist mir ganz wichtig, weil das ist ja auch das Gesicht des Labels. Mhm. Und ich schaffe es natürlich auf gar keinen Fall mehr alles anzuhören, sondern da habe ich Friedrich. Mhm. Friedrich hört sich im Wir hören uns wirklich fast jedes Demo an, was reinkommt. Und das ist viel Material. Also Friedrich arbeitet von morgens bis abends mit Kopfhörer und hört neben der Arbeit, die er macht, die ganze Zeit Demos.
Krass.
Und gibt mir dann alle zwei, drei Wochen schickt er mir eine E-Mail mit den 30, 40 besten Demos, die reinkamen.
Echt krass.
Und davon, die höre ich mir dann an. Mhm. Und davon entscheiden wir dann, welche 2, 3 Sachen wir veröffentlichen werden.
Super.
Das ist uns auch total wichtig. Mir ist es wichtig, dass wir erstmal uns alles anhören, damit die jungen Leute wissen, da ist auch ein großes Label noch draußen, das kümmert sich darum. Mhm. Ja, weil ich kenne von anderen Labels, die hören gar nicht mehr rein. Die releasen noch die Künstler, die sie eh schon haben. Und mir ist es aber ganz wichtig, dass den Nachwuchs immer noch eine Chance gegeben wird.
Noch irgendwas, wo du denkst, das habe ich jetzt vergessen zu fragen und das hättest du aber gerne noch erzählt, weil dir das am Herzen liegt?
Wir haben jetzt diese Insel aufgetan letztes Jahr, die Insel Lindwerder. Mhm. Das ist, die ist ganz in Richtung Potsdam.
Was für eine Insel?
Das ist auf der Havel.
Ah, okay.
Auf der Havel ist das eine wunderschöne Insel mit ganz vielen Bäumen und alle Gäste müssen mit einem Boot rübergesetzt werden. Ja,
toll.
Also da passen immer so 200 Leute passen auf ein Boot.
Mit so einem Fährmann
dann. Und dann mit einem Fährmann, ja wirklich.
Wow.
Und das schafft schon so eine ganz eigene Stimmung. Mhm. Und da passen 2000 Leute passen auf die Insel. Da sind 2 riesige Wiesen. So eigentlich ist unter der Woche ist das für ältere Leute, die da Kaffee und Kuchen trinken. Mhm. Und das ist ganz grün, ganz viele Bäume. Und da machen wir dieses Jahr 4 Veranstaltungen. Letztes Jahr war das, obwohl wir es erst mit angefangen haben, war die sofort ausverkauft. Und das ist auch was, wo sich das ganze Team drauf freut. Ja, das ist hier, man muss nicht weit reisen. Leute können hier ihre eigenen Ideen umsetzen. Wir machen immer Meditation am Anfang. Mhm. Dann gibt es auch eine Veranstaltung, die ist der Tribe Called Kotori, eine ist Stil for Talent, eine ist Tribe Called Kotori, da haben wir auch immer Kartenleser da und gehen da so ein bisschen auf die spirituelle
so Tarot oder was?
Wir haben jetzt halt echt einen Tarot-Kartenleger.
Cool.
Das machen wir, da arbeiten wir gerade sehr viel dran, dass wir bauen da auch immer extra Bühnen auf, dass wir da wirklich den Leuten was bieten. Und gleichzeitig sind wir im zweiten Jahr von unserem eigenen 3-Tages-Festival.
Mhm.
Das heißt Akasha, das ist sozusagen zweite Brand, neben Steel for Talent.
Mhm.
Und das ist in Richtung Cottbus, eine Stunde von Berlin entfernt. Das haben wir letzten August zum ersten Mal gemacht. Das ist was, wo alle Mitarbeiter schon seit Jahren sich drauf freuen. Mhm. Und wir haben uns aber nie so richtig rangetraut. So in Tagesveranstaltungen sind wir gut oder in Clubnächte, aber ist noch mal was ganz anderes, eine Infrastruktur aufzubauen.
Mhm.
Das ist so ein kleines Grundstück im Grün einer alten Wassermühle. Und da muss man halt, die ganzen Bars müssen gebaut werden. Wir bauen dieses Jahr extra Holztoiletten, weil wir keine Lust auf Dixies haben. Mhm. Man muss eine richtige Infrastruktur schaffen. Das, cool. Das haben wir im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht. Das war sehr klein, da durften wir von den Behörden nur 700 Leute drauflassen. Dieses Jahr dürfen wir 1500 drauflassen. Mhm. Genau, und da feilen wir gerade dran, entwerfen gerade Bühnen. Und das ist, man muss ja auch so ein Team, was man hier hat. Mhm. Und über so viele Jahre ist man ja auch schnell in der Routine. Mhm. Ja, und ich muss auch immer wieder gucken, dass die Leute, obwohl das eigentlich kein Problem ist, aber trotzdem sollen die Spaß an der Arbeit haben. Deswegen also ist es immer wieder wichtig. Als Motivation und dass sie einfach, als Motivation. Und deswegen ist dieses Akasha Festival, das fängt nächstes fällt wieder Mitte August nächsten Jahres und da arbeiten wir gerade mit Hochdruck dran, buchen Künstler und überlegen uns Sachen wie ein Yoga-Workshop wird es geben und viele andere tolle Überraschungen. Da arbeiten wir gerade dran. Das ist ein Plan für 2020.
Cool.
Ja.
Oh, das klingt toll.
Ja.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg.
Vielen Dank.
Und bedanke mich erstmal für das Gespräch und deine Zeit. Danke.
Danke.
Das war der Schallwandler, heute mit Oliver Kuletzki. Und falls du jetzt neugierig bist, wie sich Olivers Festivalpläne entwickeln, dann schau einfach mal zwischendurch auf seiner Facebook-Seite vorbei. Da wird es dann hoffentlich schon bald erste Termine geben. Damit sind wir für heute wieder am Ende des Podcasts angelangt. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Manuela Krause und wenn du magst, bis zum nächsten Mal.